Blutsbrüder Folge 3, Vollfett, was Cholesterin und Co. wirklich aussagen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben, die inneren Werte des Menschen und vor allem, was man damit macht. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit 25 Jahren Labormediziner und meine Berufung sind Körperflüssigkeiten und die Analyse. Und neben mir sitzt mein Blutsbruder Patrick Reichel,
Landarzt und Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin in einer Gruppenpraxis in Niederösterreich, auch aus tiefster Überzeugung meinen Beruf ausübend und finde eben die Suche, die Schnittstelle zwischen Befund und Befinden so faszinierend.
Und davor noch eine kleine Werbung und Interessenskonflikte, die wir natürlich auch angeben wollen. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt für Labormediziner in diesem Labor verdiene ich natürlich auch meine Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen ist Landarzt und das heißt, seine Patienten haben auch mehr 16 mm Durchmesser im Gegensatz zu meinen Blutröhrchen.
Und ich bin in einer Kassen-allgemeinmedizinischen Ordination mit Verträgen für alle Kassen. Und für uns sind natürlich im täglichen Arbeit die Bestimmung von Laborwerten essentiell und ganz, ganz wichtig, aber kein zusätzlicher Verdiensteinkunft.
Und natürlich verdient er auch eher seine Brötchen und das, was dazugehört, mit der Behandlung von Patienten. Werbung Ende. Lieber Patrick, eine Frage. Warum bestimmt ihr dauernd den Cholesterinspiegel? Wir Labormediziner freuen uns ja drüber.
Die Cholesterinfrage, die Cholesterinanliegen. Naja, du weißt, Georg, je nachdem, wo du nachliest oder wenn du fragst, sind ja die Blutfettwerte bzw. das Cholesterin die wichtigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen. Der eine wird es ein bisschen höher ansetzen, der andere ein bisschen niedriger, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sie sehr, sehr wichtige Parameter im Rahmen der Risikoevaluierung von unseren Menschen, die täglich zu uns kommen, sind.
Das ist richtig und deswegen freue ich auch immer, wenn wir die Cholesterinwerte bestimmen können. Und da möchte ich ein bisschen auch ausholen, was wir eigentlich messen. Wir messen verschiedene Werte. Patrick wird dann auch darauf hinweisen, welche die für ihn wichtigsten Werte sind natürlich. Wir messen das Gesamtcholesterin mit dem sogenannten chemischen Test. Das heißt, wir geben ein Enzym dazu, die Cholesterinoxidase. Dadurch entsteht Wasserstoffperoxid in einem Reagenzglas und das löst uns eine Farbreaktion aus, die Probe färbt sich gelb und dann Grad der Gelbfärbung können wir sehen, ob das Cholesterin sozusagen vorhanden ist und wie stark. Die Triglyceride messen wir mit einem anderen Enzym, der sogenannten Lipase. Die spaltet uns das Triglycerid in die Bestandteile, das Glycerid und die freien Fettsäure. Das Glycerin kann ich dann sichtbar machen mit einer Farbreaktion. Das heißt, auch hier messen wir chemisch. Chemische Tests haben natürlich auch den Nachteil, dass sie beeinflusst werden können. Aber jetzt interessiert uns ja nicht nur das Gesamtcholesterin und die Triglyceride. Warum, wird uns der Patrick dann nachher sagen, was für ihn viel interessanter ist, sind die einzelnen Bestandteile des Cholesterins, das HDL-Cholesterin, das früher als gutes Cholesterin galt, das ist mittlerweile schon etwas anders, messen wir so, indem wir vorher die restlichen Cholesterinbestandteile VLDL und LDL, das wäre Low-Density-Lipoprotein, also besonders fettreiche Partikel und Low-Density-Lipoprotein, fettreiche und cholesterinreiche Partikel, inaktivieren und dann das Gesamtcholesterin messen. Es gibt einen wichtigen anderen Risikofaktor, der nicht vom Cholesterin beeinflusst ist, auch ein Blutfettwert, das Lipoprotein kleiner a. Auch das ist ein Transportprotein für Cholesterin und Blutfette und ist der zweite wichtige Risikofaktor, den wir im Blut messen können für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und jetzt ist die Frage, was interessiert dich am meisten eigentlich?
Jetzt muss ich natürlich trocken und ehrlich antworten und sagen, am meisten interessiert mich der Patient und die Patientin. Und dann kommen wir eigentlich individuell runter, auf welche Werte sind für mich jetzt wichtig und wann bestimme ich sie und was sind die Voraussetzungen zu bestimmen. Aber prinzipiell ist natürlich, wenn man sich jetzt in den Guidelines durchliest, die Bestimmung des LDLs oder Non-HDLs und vielleicht auch der Triglyceride wichtiger als das Gesamtcholesterin oder aussagekräftiger und eben in den letzten Jahren auch Gott sei Dank oder interessanterweise das Lipoprotein klein a als wirklich wichtigen Parameter, als Risikofaktor zu bestimmen.
Und da muss ich dich gleich enttäuschen. Im Allgemeinen bestimmen wir das LDL gar nicht. Wir berechnen es, indem wir einfach sagen, aus dem Gesamtcholesterin weniger dem HDL und den Anteil an Blutfetten, den Triglyceriden, errechnen wir das LDL, da gibt es eine Formel, nach der wird weltweit eigentlich das Cholesterin mehr oder weniger berechnet und die liefert sehr gute Werte, mit ein paar Fehlern natürlich, vorausgesetzt die Blutfette, die Triglyceride sind nicht zu hoch. Wenn sie zu hoch sind,
kann man es nicht mehr bestimmen.
Kann ich es auf diese Art und Weise nicht mehr berechnen. Ich kann es dann direkt bestimmen mit einer chemischen Reaktion, wo ich das HDL und die anderen Cholesterinfraktionen inaktiviere und dann das LDL messe. Oder ich bestimme einen Alternativparameter, das Non-HDL. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich sehr viele Werte auf unserem Blutbefund und dann ist immer die Frage, was messen wir?
Ja? Was machen wir damit?
Was machen wir damit? Und was soll jetzt sozusagen der arme Arzt anfangen, wenn wir einmal das LDL bestimmen und einmal das Non-HDL?
Genau, und hier sind eben die nächsten Schritte dann. Okay, was will ich verändern? Was soll ich verändern? Was kann ich verändern? Und da kannst du mir ja, glaube ich, auch sagen, dass beim Cholesterin die Produktion ja zum Großteil gar nicht von außen durch das Kochen entsteht, sozusagen, sondern...
Sondern leider zu 90% wird das Cholesterin in der Leber synthetisiert. Wie viel synthetisiert wird, hängt zum Teil von Hormonen ab, zum Großteil eigentlich von der genetischen Grundausstattung, wie viel Cholesterin jeder Mensch produziert. Das heißt, selbst mit einer gesunden Diät, und das heißt natürlich nicht, dass die Diät nichts bringt oder eine gesunde Ernährung, selbstverständlich bringt etwas, aber der Cholesterinspiegel wird sich dadurch maximal um 10% ändern. Genauso wie du als großer Sportler bist der Anhänger von regelmäßigem Sport. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Konsum von Formel 1 im Fernsehen.
Ach so, nicht. Okay.
Ich glaube, da gehört mehr dazu, sagen die Ärzte. Auch da ändert sich der Cholesterinspiegel zwar minimal. Natürlich ist Sport gesund. Sport ist wichtig. Bewegung ist wichtig. Das ist kein Thema. Aber für den Cholesterinspiegel gibt es eigentlich eine Methode, die hilft. Und das sind dann doch die Medikamente.
Die Medikamente. Natürlich ist es so, dass auf vielen anderen Kaskaden durch sportliche Aktivität sich die Darmgesundheit verändert, dadurch die Resorption sich verändert. Wenn zusätzlich genügend Ballaststoffe da sind, sind die kurzkettigen Fettsäuren werden vermehrt prozessiert etc., was ja dann auch wirklich einen Einfluss auf den Stoffwechsel allgemein hat. Aber direkt eine Cholesterinsenkung durch jetzt nur mehr Gemüse essen und viel Sport machen ist halt schwierig.
Und wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Umgekehrt bei den Blutfetten, die ja auch ein Risikofaktor sind, da wird 90% aufgenommen und nur 10% von der Leber selbst synthetisiert.
Das heißt für mich, ich muss den Menschen sagen, wenn ich einen Triglycerid bestimmen will, dann
sollte er nüchtern sein und möglichst sozusagen am Vortagabend nicht 1 bis 2 Schweinsbraten einwerfen mit Tiramisu oder Sachertorte mit Schlagobers, da sind sehr viel Fett drinnen und das macht dann wunderschöne Triglyceridspiegel. Das heißt, nach einer Stelze sollte man vielleicht nicht direkt die Blutfette bei der Gesunduntersuchung bestimmen, sondern 1-2 Tage warten. Und bei erhöhten Triglyceriden hilft selbstverständlich eine gesunde Ernährung, da hilft selbstverständlich Bewegung und natürlich auch bei vielen anderen Dingen. Wir wissen, dass Sport vor Krebs schützt, vor Diabetes und vor allen anderen.
Und das ist etwas, was man wirklich auch sehr schnell sieht, wie viele vielleicht Kolleginnen und Kollegen das auch beobachten, wenn die Menschen sich umstellen, Ernährung und Sport, das LDL oder halt Non-HDL und Cholesterin vielleicht nicht so schnell runtergeht, aber die Triglyceride und im anderen dann auch zum Beispiel die Gamma-GT auf einmal in Bereiche kommt, wo man sich denkt, wow, das ist schön.
Über das Thema Gamma-GT und Fettleber werden wir auch eine Folge mal machen und uns darüber freuen. Und dazu muss man sagen, im Blut gibt es eine ganze Menge an Fettpartikeln, die da herumschwimmen. Wenn man direkt was gegessen hat, kommen sehr fettreiche Partikel aus dem Darm, die werden in der Leber dann metabolisiert, das Fett wird gespeichert und wird dann sozusagen eingebaut in das VLDL, das Very Low Density Lipoprotein. Diese Chylomicronen, diese Fettpartikel, die machen das Blut dann milchig, sieht man im Allgemeinen nicht, außer der Patient hat gerade oder die Person hat gerade eine fettreiche Mahlzeit zu sich genommen. Das VLDL ist in einem ganz geringen Bestandteil, das transportiert die Fette und das Cholesterin in die Peripherie, gemeinsam mit dem LDL und man kann im Allgemeinen sagen, dass das LDL, grob gesprochen, das Cholesterin ins Gewebe bringt und dadurch lagert sich auch ein zu viel an Cholesterin dann in den Gefäßen ab und führt zu einer Gefäßverengung, der Gefäßverkalkung, der sogenannten Atherosklerose.
Darum haben wir ja früher mal gesagt, LDL, böses Cholesterin, HDL, gutes Cholesterin obwohl das ja auch ein bisschen aus anderem Blickwinkel mittlerweile betrachtet werden soll.
Wissen wir, dass das HDL sozusagen eher protektiv wird, weil es das Cholesterin aus der Peripherie wieder zurück in die Leber bringt. Allerdings muss man sagen, ein sehr hohes HDL dürfte auch ein Risikofaktor sein. Da messen wir nämlich nicht das gute HDL, sondern offensichtlich irgendeine Form von Cholesterin, die so verändert ist, dass sie auch einen Risikofaktor darstellt. Das heißt, auch bei sehr hohen HDL-Spiegeln sollte man hinterfragen, was da dahinter steckt. Wobei, da haben wir noch keine Möglichkeit, das irgendwie mit Medikamenten zu bestimmen. Und das ist ein bisschen auch das Thema bei der Messung unserer Unschärfe. Wir messen eigentlich die Masse, die Menge an Cholesterin. Viel interessanter wäre es eigentlich, die Zahl der Partikel, der Cholesterinpartikel zu messen, weil wir eigentlich wissen, dass die Zahl der Partikel und je kleiner diese Partikel sind, desto gefährlicher sind sie. Das heißt, das LDL ist ein fantastischer Marker und das schätzt uns ungefähr, wie viel böses Cholesterin da ist, aber sagt uns nicht, wie groß die Partikel sind. Wir wissen zum Beispiel, Diabetiker haben typischerweise viele kleine Partikel und deswegen ist dort sozusagen das Risiko für Herzinfarkte oft höher.
Weil die kleinen Partikel finden ihren Weg besser und schneller
richtig
in die Gefäßwände
und
rein.
Machen dort Gefäßentzündungen und führen dann sozusagen zu den bekannten Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer.
Atherosklerose.
Eine Möglichkeit ist, dass wir sozusagen statt dem Blutfett die Trägerproteine messen, damit das Blut das Fett transportieren können. Wir wissen, Fett löst sich ja nicht im Blut, muss man sozusagen an ein Protein binden, damit bilden sich stabile Kugeln, also diese LDL-Partikel oder HDL-Partikel, die dann transportiert werden. Und jedes dieser Partikel hat ein bestimmtes Lipoprotein, das Apolipoprotein B. Auch das kann man bestimmen und das ist ein ganz guter Marker für die Zahl der Partikel und damit wäre das vielleicht der bessere Marker für das Herz-Kreislauf-Risiko. Dazu muss man sagen, wie vergleichbar sind diese Werte? Also wir haben unterschiedliche Werte, wir haben entweder Non-HDL, LDL oder das ApoB. Im Allgemeinen passen die sehr gut zusammen, allerdings nachdem die immer unterschiedliche Dinge messen. Das eine misst die Masse, das ist die Menge und das andere misst mehr oder weniger die Zahl der Kugeln, können die auch ein bisschen unterscheiden. Das heißt, manchmal kann es sein, dass das eine höher ist als das andere und das wird dann schwierig, wenn man einen sehr strengen Kardiologen für sich hat, der streng nach den Leitlinien geht und sagt, es gibt diesen Grenzwert für dieses Risiko und dann ist er etwas verwirrt, wenn da möglicherweise Überschneidungen sind.
Genau.
Welcher Wert besser ist, muss man sagen, ist es so, wenn man rein die Risikovorhersage sagt, ist das ApoB um 2-3% besser als nur das LDL. Das ist ein minimaler Bereich und das ist eigentlich klinisch nicht relevant, weil wir wissen, es gibt 100 andere Risikofaktoren für Herzinfarkte, Schlaganfälle. Unter anderem sind wir 2 benachteiligt als Männer. Auch das ist ein Risikofaktor, den können wir nicht ändern. Blutgruppe beeinflusst zum Beispiel auch das Herzinfarktrisiko. Also da gibt es viele andere Einflussfaktoren. In der Praxis ist das nicht relevant. Wann wirst du als Arzt nervös, wenn du einen Cholesterinspiegel vor dir siehst? Ab welchem Wert denkst du nach, ob man vielleicht mit dem Patienten eine Therapie beginnen soll?
Das ist eine sehr, sehr tricky Frage, weil, wie wir ja gesagt haben, es handelt sich ja hier um einzelne Risikofaktoren. Ja, es ist ein einzelner Risikofaktor. Manche sind höher zu bewerten, manche niedriger zu bewerten. In Kombination mehrere werden das Risiko auch in die Höhe bringen. Und somit ist es, kommen wir wieder auf den Punkt, dass ich die individuelle Person vor mir ansehe. Was hat er oder sie zusätzlich für Risikofaktoren? Weil ich finde es einfach nicht, auch wenn ich da vielleicht jetzt nicht so hundertprozentige Zustimmung ernten werde, einfach blind jeden Menschen, egal welchen Alters und welchen Geschlechts und welche Risikokonstellation, unbedingt auf Biegen und Brechen jetzt das LDL auf unter 100 oder unter 110 runterzudrücken, weil sich für mich da die Frage stellt, was ist die Konsequenz daraus oder ist das jetzt wirklich so hart berechnet? Natürlich ist es so, wenn jetzt ein Patient oder eine Patientin ein LDL von, sagen wir, 168 Milligramm pro Deziliter hat, auch ein, sagen wir, Lipoprotein A von 190 und das Gesamtcholesterin, sagen wir, auf 280 zum Beispiel in der Höhe ist, ein nüchtern Triglyceride auch jenseits der 200 sind, das Gewicht, auch der BMI vielleicht schon den Dreier vorne stehen hat, auch eine Raucheranamnese da ist. Also ich glaube, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, dass es da sinnvoll ist, hier mit Medikamenten nachzuhelfen. Anders, und das haben wir doch auch immer wieder, gibt es Menschen, auch Frauen, jetzt zum Beispiel letztens wieder eine Dame da, sportlich, gesund ernährt, fast kein Fleisch, kein Alkohol, wirklich gut beisammen, keine Risikofaktoren, und sie wollte wieder mal einen Check machen und da ist eben ein LDL von 158, glaube ich, rausgekommen, Gesamtcholesterin von 250. Laut Guidelines, ich meine, sie hat ein niedriges Risikofaktor, ein niedriges Risikoprofil, müsste sie trotzdem runterkommen auf einen niedrigeren LDL-Wert. Jetzt kann man schauen, ein bisschen provokant natürlich auch sagen, wenn ich auf die Seite leitlinienwatch.de gehe und die ESC-Leitlinien für das Management von Dyslipidemien mir mal durchlese, wie die bewertet werden auf Transparenz und gesamte Kriterienbewertung, überlegt man sich dann ein bisschen, okay, was heißt das jetzt mit Biegen und Brechen, as low as possible zu gehen? Ja, es ist durchaus eine Frage, wen man fragt, wo man nachsieht, ob das jetzt wirklich in Stein gemeißelt ist. As low as possible ist das Wichtigste. Aber da freuen wir uns natürlich über Kommentare und Anmerkungen dazu.
Und auch hier spricht natürlich der Allgemeinmediziner, der ein bisschen mehr sieht als ich mit meinem 16 mm Blutröhrchen. Auch hier muss man sagen, natürlich muss man den ganzen Patienten sehen, natürlich muss man das Risikoprofil sehen und dann kann man auch individuell die richtige Entscheidung gemeinsam mit dem Patienten treffen.
So ist es, weil das ist doch das oberste Ziel, immer noch sozusagen die Evidence-Based Medicine anzuwenden. Und die Evidence-Based Medicine ergibt sich ja aus der Schnittstelle von der Erfahrung und dem Können und des Wissens und der Einschätzung des individuell betreuenden Arztes oder Ärztin, der neuesten Erkenntnissen aus Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch natürlich aus den Möglichkeiten und Erwartungshaltungen des Patienten und der Patientin. Das heißt, nur dort, wo diese drei sich überschneiden, ist jetzt wirklich die Evidence-Based Medicine schlagend. Und wenn jetzt ein Patient partout sagt, na, ich werde sicher keines von diesen Statinen nehmen, weil die sind ja so schlimm und da kriege ich ja massive Muskelschmerzen, die ja trotzdem in Untersuchungen, glaube ich, ja in Wirklichkeit nur in maximal 10% der Fälle zu diesen Myalgien kommen, weil ja das irgendwie, aber da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, durch die Hemmung der HMG-CoA-Reduktase dann das Coenzym Q10 auch blockiert wird und deswegen die Produktion von ATP in den Mitochondrien irgendwie gehemmt wird und deswegen die Muskeln eher sagen, gefällt mir nicht mehr.
Das ist richtig. Die modernen Statine, und wir reden jetzt von den modernen Statinen, die wir heute verwenden, nicht von den alten, die mehr Nebenwirkungen haben, haben sehr wenig Nebenwirkungen. Wenn man das vergleicht mit Patienten, die ein Scheinmedikament, ein Placebo bekommen, ist das oft vergleichbar. Nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die vertragen ein Statin nicht. Man kann auf ein anderes wechseln, kann es probieren. Aber es gibt Leute, die haben nachvollziehbar Probleme mit Statinen, das muss man sagen. Es ist aber ein sehr kleiner Prozentsatz und man muss sich davor nicht fürchten.
Aber der Nocebo-Effekt ist durchaus hier in diesem Fall nicht zu unterschätzen. Und wenn eben von vornherein von manchen Menschen das schon so blockiert wird, ja, dann wird es eben schwierig. Aber umgekehrt, wenn jemand mit einem sehr niedrigen Risikoprofil dennoch sagt, na, das macht mir Angst und ich habe das in der Familie gesehen und weiß ich nicht, der Onkel ist an Schlaganfall schon mit 60 oder so verstorben, naja, dann unbedingt auch mit niedrigem Profil kann man dann unterstützen. Es geht ja wirklich um das Wohl der Patienten und der Patientin und nicht um eine Wertekorrektur.
Das ist richtig. Erlaube mir noch eine kleine Werbung zu einem Marker, dem Lipoprotein klein a. Die Leitlinien sagen, das Lipoprotein klein a sollte zumindest einmal im Leben bestimmt werden. Das ist der zweite wichtige Risikofaktor, der im Blut messbar ist, neben dem Cholesterin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen, immerhin 20% der Bevölkerung hat sehr hohe Lipoprotein klein a-Spiegel. Lipoprotein klein a ist rein genetisch bestimmt, das heißt, es hat sehr wenig Einfluss, wer das Cholesterin im Alter langsam zunimmt. Wenn die Hormone weniger werden, also gerade bei Frauen, die haben am Anfang vor der Menopause ein niedrigeres LDL-Cholesterin, das steigt dann leider an, dann nähert sich das Herzinfarktrisiko auch dem der Männer, sofern sie nicht andere Risikofaktoren haben, die Männer, die rauchen ja mehr, dann ist das sozusagen das LPA sozusagen der zweite wichtige Risikofaktor. Da reicht eine einmalige Bestimmung im Leben und damit kann man trotzdem auch Patienten helfen, die zum Beispiel normale Cholesterinspiegel haben, aber aus einer Herzinfarktfamilie kommen, wo alle relativ früh, also vor dem 50. Lebensjahr, einen Herzinfarkt erlitten hatten oder einen Schlaganfall.
Für diese Möglichkeit der Bestimmung von Lipoprotein klein a sind wir jetzt schon auch sehr dankbar, weil wir machen das jetzt eben auch regelmäßig dazu, einfach weil es zusätzlich jetzt hilft, eine Entscheidungsfindung zu machen, wie schnell wir jetzt medikamentös unterstützen oder nicht.
Derzeit ist das Lipoprotein klein a nicht beeinflussbar. Vielleicht werden wir im nächsten Podcast in 2 Jahren oder in einem anderen, in einer Nachfolgefolge dann ganz begeistert über die neuen Ergebnisse berichten. Genau. Aber eine einmalige Bestimmung im Leben ist im Allgemeinen ausreichend. Wir haben das bei uns angeschaut. Nur 5% unserer Kundinnen und Kunden haben einmal im Leben eine Lipoprotein-Klein-A-Bestimmung, während fast jeder einen Cholesterinspiegel bestimmt hat.
Jetzt habe ich ja noch eine Frage. Der Cholesterinspiegel. Es gibt ja auch immer wieder die Leute, die dann sagen, nein, Cholesterin ist ja so wichtig, weil es brauche ich ja fürs Gehirn, weil wenn ich zu wenig Cholesterin habe, dann steigt mein Alzheimer-Risiko, habe ich letztens erst wieder gehört.
Das Alzheimer-Risiko steigt nicht. Das Schöne ist, Cholesterin ist wichtig, das ist ein Grundbaustein der Zellwand, es ist ein Grundbaustein von vielen Hormonen, von vielen Botenstoffen, auch von Vitamin D, das ist keine Frage. Nur kann jede Zelle ihr eigenes Cholesterin synthetisieren und die ausreichende Cholesterinversorgung wäre mit einem Cholesterinspiegel von 5 abgedeckt. Das ist das, was die Zellen brauchen. So weit hinunter schaffen wir es mit den besten Medikamenten nicht, auch wenn die Kardiologen manchmal davon träumen. Das heißt, es ist richtig, Cholesterin ist ein wesentlicher Bestandteil, aber das ist etwas, was sozusagen in einem viel niedrigeren Ausmaß notwendig ist, als wir es haben. Wichtig ist, der Cholesterinspiegel, wie jeder Laborwert, kann um 10-20% schwanken. Im Liegen sinkt der Cholesterinspiegel um 20%, einfach weil das Blut durch das Körperwasser sich etwas verdünnt und damit die Cholesterinspiegel um 20% sinken. Im Sitzen steigt das natürlich an. Das heißt, das ist auch der Grund, warum im Spital oft niedrigere Werte gemessen werden. Ist es vielleicht aufgefallen, Patient kommt mit wunderschönen Cholesterinspiegelwerten zu dir, du misst noch einmal. Und
es ist um einiges höher.
Es ist um einiges höher.
Da kann ich mich noch erinnern an eine der letzten Folgen, wo wir sagen, das Vitamin C vorher und die Blutabnahme im Liegen und ich habe wunderbare Cholesterinwerte.
Das ist eine hervorragende Methode. Und ich weiß nicht, ob du Verschwörungsmythen magst.
Ja, immer doch.
Ich liebe Verschwörungsmythen. Und wer immer ein Smartphone bedienen kann, auf Dr. Google oder der Suchmaschine eurer Wahl, braucht man nur Cholesterinlüge eintippen und bekommt sozusagen pseudowissenschaftliche oder Daten, dass ein hoher Cholesterinspiegel eigentlich gut ist und ein niedriger Cholesterinspiegel eigentlich schädlich. Das hat den Hintergrund im sogenannten Lipidparadox. Weißt du, was eine Akutphase-Reaktion ist?
Naja, das ist etwas, wenn der Körper aufgewühlt ist und reagiert auf einen Reiz, den er nicht mag.
Richtig. Oder eine schwere Erkrankung. Das heißt, bei einer schweren Erkrankung hat die Leber natürlich andere Probleme als Cholesterin zu produzieren. Das Cholesterin wird in der Leber produziert und dann sinkt der Cholesterinspiegel, so wie viele andere Werte, wie zum Beispiel Albumin oder andere Werte, verändern sich einfach in einer akuten Erkrankung. Je kränker ein Mensch ist, desto niedriger ist der Cholesterinspiegel. Das heißt, in einem Spital, in der Notaufnahme, haben wir die paradoxe Situation, dass Patienten mit einem niedrigen Cholesterinspiegel schlicht und einfach, weil sie schwer krank sind, früher sterben.
Früher sterben.
Ja, das heißt aber nicht, dass der niedrige Cholesterinspiegel den Tod verursacht, sondern die Erkrankung. Genauso gut könnte ich sagen, naja, wenn bei einem Unfall immer der Airbag aufgeht, dann baue ich einfach den Airbag aus und verhindere dann die Unfälle. Da verwechsle ich immer Ursache und Wirkung. Und das ist der Grund für die mehr oder weniger propagierten Cholesterinlügen. Wenn man ein bisschen nachschaut, das sind eine Handvoll von 4 Ärzten, die daraus auch einen kommerziellen Nutzen ziehen im Rahmen von Buchverkäufen, Vorträgen und oft im Verkauf von wirkungslosen Nahrungsergänzungsmitteln, die nebenbei als Wundermittel dann angepriesen werden.
Es lohnt sich immer, alles von vorne und von hinten zu betrachten oder auch von oben und von unten.
Das heißt, auch die Cholesterinlüge ist etwas, das sozusagen meistens einen sehr handfesten kommerziellen Zweck hat. Dann gibt es auch den Mythos, dass die Cholesterin-Grenzwerte immer niedriger gesetzt werden. Schuld ist wahrscheinlich die böse Pharmaindustrie, habe ich gehört.
Die ist doch immer schuld.
Die ist immer schuld, das wissen wir, die sozusagen ihre Medikamente verkaufen will. Dazu muss man sagen, natürlich hat die Pharmaindustrie ein Interesse und natürlich muss man auch Interessenskonflikte immer berücksichtigen. Tatsache ist, dass ein normaler Cholesterinsenker deutlich weniger kostet als eine Wurstsemmel im Monat, also entweder 7-9 Euro, ist der Kassenpreis, soweit ich weiß. Bitte verbessere mich da. Also da ist der Gewinn etwas überschaubar. Und man muss auch sagen, im Vergleich zur Pharmaindustrie ist die Nahrungsmittelindustrie da deutlich innovativer. Also die macht 10-mal mehr Umsatz und Gewinn mit Nahrungsmitteln, die angeblich den Cholesterinspiegel senken. Das ist zum Teil der Fall, aber wie gesagt, nur zu einem sehr geringen Ausmaß, zu 10%, als die Pharmaindustrie mit den Cholesterinsenkern.
Ja, das ist eben die Diskrepanz. Ne?
Ja. Und man muss auch sagen, wir reden jetzt alle von Longevity.
In aller Munde.
Was muss man tun, um lang zu leben?
Naja.
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Aber im Moment ist es ja doch so, dass wenn man in diversesten Podcasts oder Büchern und Informationsplattformen liest, eigentlich es ja nur 2 Parameter, die da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, lieber Georg, man nicht im Labor bestimmen kann, die beste Aussagekraft auf langes und gesundes Leben hat. Und zwar ist das einmal die VO2 Max und einmal die Muskelkraft, nämlich so besser die Muskelkraft ist und die Sauerstoffausnahme und Verwertung aus der Luft, das heißt durch Ausdauer, Fitness und körperliche Kraft, die beiden Werte angeblich, werden wir mal sehen, wie es in 5 Jahren ausschaut, aber die sind im Moment die besten Prädiktoren für ein gesundes, langes Leben.
Auch da darf ich dir respektvoll widersprechen. Auch die VO2 Max, also die Lungenfunktion, ist natürlich auch abhängig von diversen Faktoren. Sehr wenig davon kann man im Labor bestimmen. Der häufigste Risikofaktor für Lungenkrankheiten, wissen wir, ist das Anzünden diverser Rauchopfer zum Wohle der Tabakindustrie. In Wirklichkeit muss man auch sagen, wir wissen nicht, was ein langes Leben verursacht. Wir wissen nur, wie wir sozusagen ein vorzeitiges Ableben vermeiden können. Und dazu gehört es auch, Risikofaktoren zu vermindern. Ein niedriger Cholesterinspiegel ist jetzt keine Garantie, dass man nicht früher sterben wird.
Genau.
Autounfälle passieren auch bei Menschen mit niedrigem Cholesterinspiegel.
Und wenn wir das auch ganz nüchtern im Laufe der Zeit betrachten, lieber Georg, ich meine, vor 150 Jahren wären wir beide wahrscheinlich schon Methusalems gewesen.
Das ist richtig, wobei, auch da muss ich dich enttäuschen.
Das freut mich.
Ist nicht die moderne Medizin schuld, sondern die Hygiene.
Und ich habe mir schon gedacht, wir haben dazu beigetragen.
Die moderne Medizin trägt überraschend wenig zum langen Leben bei. Einzige Ausnahme sind, und das werden Impfgegner nicht gerne hören, Impfungen im Kindes- und Jugendalter.
Genau.
Früher war die häufigste Ursache Infektionskrankheiten und heute haben wir die Chance, einen Herzinfarkt zu erleben.
Genau.
Oder auch ihn zu vermeiden, wenn wir die Risikofaktoren vermindern.
Genau.
Das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemand, den ihr nicht mögt. Damit helft ihr uns ebenfalls. Und natürlich, wir beide wissen alles besser, aber nicht alles. Ja? Das heißt, wir freuen uns auch natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Und Hinweise bitte per E-Mail an fortbildunglabors.at und wir freuen uns auch über Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Und bitte Vorsicht Wissenschaft, wir versuchen den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren, aber auch kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren. Das bedeutet aber auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen auch zu kennzeichnen. Und Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Und die Geschichte hat gezeigt, die Irrtümer überwiegen leider. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich der Stand der Wissenschaft ändert. Wir haben heute den Februar 2026. Vielleicht erzählen wir euch in 10 Jahren über dieses Thema etwas ganz was anderes. Bitte beachtet auch, dass der Podcast nicht das Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen kann. Der kennt euch immerhin seit Jahren. Und zwar den ganzen Menschen und nicht nur die Laborwerte. Und zum Abschluss noch ein Hinweis. Dieser Podcast dient zum Training und Information für Fachpersonal. Wir freuen uns auch, wenn Laien zuhören. Aber bitte beachten Sie, das ersetzt natürlich kein ärztliches Gespräch. Und die meisten von uns bestehen aus mehr als Cholesterinspiegeln. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. In Folge 4 geht es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und was das Labor dazu beitragen kann. Und viel wichtiger, was es nicht dazu beitragen kann.
Wir sind schon sehr gespannt.
Ja. Und Tests, die vielleicht in vielen Fällen weniger aussagen, als sie eigentlich helfen. Und vielen Dank an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.
Dankeschön.